Wow, was für ein Gefühl, was für ein Impuls da drin steckt. Gottes Herzschlag, wie stellen wir uns das vor? Gott, der Allmächtige, der über diese ganze Welt regiert, der alles geschaffen hat. Die Erde, der Fußschemel seiner Füße, der Himmel sein Thron. Und das wollen wir damit so ein bisschen deutlich machen, zu spüren bringen, wie groß und mächtig Gott ist. Und wenn sein Herz schlägt, ist das nicht ba-bum, ba-bum, sondern bam. Das ist Macht, das ist Kraft, das ist Autorität und Stärke. Und das ist der Gott, an den wir glauben. Und wir möchten lernen, diesen Herzschlag zu spüren, zu fühlen, wie Gottes Herz schlägt. Und das kann manchmal sehr laut sein und sehr impulsiv und sehr klar, aber manchmal auch ganz leise. Wir müssen genau hinhören auf Gottes Herz. Was wünscht sich Gott von uns? Wie sieht ein Mensch nach seinem Herzen aus? Darum soll es heute gehen. Zu Beginn geht es um einen König, der auch Herzklopfen hat. Aber der aus einem bestimmten Grund Herzklopfen hat. Der hat nämlich jede Menge Schiss. Dem ist das Herz in die Hose gerutscht, das Springen aus der Brust. Der hat nämlich ein großes Problem. Vor ihm ist eine Riesenarmee. Eine Riesenarmee. Zigtausende feindliche Soldaten. Er hat auch eine Armee. Die ist etwas kleiner. Und die hauen ab. Seine eigenen Leute, seine Soldaten, hauen ab. Die verkriechen sich. Die haben Angst vor dieser übermächtigen Großmacht vor ihnen. Das zweite Problem. Jetzt kommt das dritte. Er hatte eigentlich einen Termin mit einem Mann Gottes, einem Propheten. Und der sollte ihm sagen, wie es weitergeht. Und der kommt nicht. 7 Tage lang sollte er warten. Und am 7. Tag sollte dieser Prophet kommen und er kommt nicht. Und er hat ein Problem. Eine Riesenarmee. Seine Armee verflüchtigt sich immer mehr Soldaten rennen weg, es werden immer weniger und der Mann Gottes kommt nicht. Was macht man dann? Kennst du solche Situationen, wo du denkst, wow, ein Problem, noch ein Problem, jetzt muss ich handeln, jetzt muss was passieren, jetzt muss es irgendwie weitergehen, sonst geht das hier völlig in die Hose. Und so geht es auch diesem König, König Saul. Der Mann, der Prophet, der Priester, auf den er wartet, ist Samuel. Samuel hat ihn zum König gesalbt. Das ist noch gar nicht so lange her. Und Samuel hat ihm gesagt, das wird passieren, das wird passieren und das wird passieren. Und alles ist eingetroffen. Aber jetzt, wo bleibt dieser Prophet? Wieso kommt er nicht? Sieht er nicht, was los ist? Der muss doch wissen, wie es mir geht. Aber da tut sich nichts. Die feindliche Armee baut sich immer mehr auf. Die eigene Armee haut immer mehr ab. Der Mann Gottes kommt nicht. Wie würdest du dich in so einer Situation verhalten? Was würdest du tun? John F. Kennedy hat gesagt, einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. Und genau das macht Saul jetzt. Er packt es selber an. Er wartet nicht länger auf diesen Mann Gottes, der ihn zum König gesalbt hat. Er wird jetzt selber aktiv, bevor alles völlig vorbei ist. Jetzt müssen wir handeln. Das Wasser steht uns bis zum Hals. Ich muss jetzt hier als König Entscheidungen treffen. Ich kann nicht warten. Warten. Wer wartet schon gerne? Also ich überhaupt nicht. Warten. Und dann auch auf Gott vielleicht warten und auf seinen Mann. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss jetzt handeln. Ich bin der König. Wir lesen 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 9. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihn davonzulaufen, verlangte er 1. Samuel 13, Vers 9. Ich lese mal hier bei mir. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer. Und er selbst brachte das Brandopfer dar. Kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen, traf Samuel ein. Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn. Aber Samuel sagte, was hast du getan? Was hast du getan? 7 Tage, nur länger wartet man. Dann kommt der Prophet, man begrüßt ihn als König trotzdem noch würdevoll und sagt nicht, warum er zu spät gekommen ist. Er sagt, hey, schön, dass du da bist. Und er sagt nur eine Sache. Er entschuldigt nicht sein zu spät kommen, erwidert nicht den Gruß. Er sagt nur, was hast du getan? Ganz schön hart. Saul antwortete, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen. Und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen, während die Philister schon in Mischmasch bereitstanden. Da habe ich mir gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen. Und ich habe noch nicht einmal den Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. Völlig verständlich, oder? Das Wasser steht ihm bis zum Hals. Er hat Verantwortung für sein Volk, für seine Soldaten. Der Mann Gottes verspätet sich, hält sich nicht an die Abmachung und die Feinde stehen vor ihm. Und jetzt noch diese Ergänzung. Ich habe noch nicht mal den Herrn um Hilfe gebeten. Ich wollte den Herrn mit reinnehmen in die Situation. Ich wollte das Opfer darbringen. Das ist doch wichtig, oder Samuel? Ganz schön dramatisch, diese Geschichte. Saul zeigt Eigeninitiative. Er macht sich Gedanken, überlegt, was jetzt dran sein könnte, wie er das Volk, die Soldaten hier weiterführen kann. Und ich würde auch sagen, er handelt klug. Er wartet nicht ab, bis es zu spät ist. Er wird aktiv. Und hier ist auch religiöser Einsatz zu sehen. Gott um Hilfe fragen, ihm das hier vortragen, das Opfer darbringen. Einer muss es ja machen, wenn der, der es machen wollte, nicht da ist. Aber was sagt Samuel? Samuel sagt zu Saul, wie dumm von dir. Vers 13. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Das ist das Urteil, was Saul erhält. Wie dumm von dir. Wie konntest du nur? Gott hätte dir jetzt noch viel mehr gegeben. Nicht nur, dass du König bist, sondern dass alle deine Nachkommen König sein werden. Und jetzt wird es nicht so sein. Das Königtum wird nicht weitergehen auf deine Söhne. Es wird jemand anders gegeben werden. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Hier hören wir mal was von dem Herz Gottes. Wenn man das mal eingibt, geht es oft ums menschliche Herz. Aber hier geht es mal um Gottes Herz. Und dass Gott scheinbar bei einem gewissen Mann, gewissen Menschen ein besonderes Gefühl hat für diese Menschen. Und nach seinem Herzen, nach dem, was ihm wichtig sind. Und so ein Mann hat er jetzt als König bestimmt. Ich habe mich gefragt, was war denn daran falsch, so ein Opfer darzubringen? Was war denn daran falsch, Initiative zu ergreifen, Gott mit reinzunehmen? Es war auf jeden Fall kein Verstoß gegen das Priestergesetz. So ein Opfer darzubringen, das hätte der König tun können. Auch David bringt Opfer dar. Was ist das, was hier im Herzen von Saul falsch läuft, was Gott anklagt? Wir blättern einige Kapitel zurück. 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 8. Dort wird die Salbung von Saul zum König beschrieben. Dort wird beschrieben, was geschehen wird, was Samuel ihm ankündigt. Und dann heißt es ab Vers 8, geh mir voraus, hinunter nach Gilgal, und warte dort 7 Tage auf mich. Ich werde dich dort treffen und Brand- und Friedensopfer darbringen. Wenn ich komme, werde ich dir weitere Anweisungen geben. Ich werde Brand- und Friedensopfer darbringen. Ich werde kommen und ich werde dir weitere Anweisungen geben, wie du vorgehen sollst. Das sagt Samuel, der Prophet des Herrn, zu Saul. Und Saul hält sich nicht dran. Er wartet nicht auf den Propheten. Obwohl er vorher schon einige Zeichen bestätigt bekommen hat. Er wartet nicht, dass Samuel diese Brand- und Friedensopfer darbringt. erwartet nicht auf weitere Anweisungen von dem Herrn, die Samuel ihm bringen soll. Er nimmt die Sache selbst in die Hand. Gott will keine religiösen Menschen. Diese These will ich mal aufstellen. Gott will keine religiösen Menschen, die das tun, was sie für richtig halten, noch ein Brandopfer darbringen. Ist ja wichtig, wenn man in den Krieg zieht, und das gehört ja eben dazu. Das will Gott nicht. Gott will Menschen, die gehorsam sind. Und ich weiß nicht, bei wem das so ein bisschen oft aufmerken lässt, gehorsam, aber uns das gefällt. Keine Menschen, die sich religiös verhalten, die besonders fromm nach außen wirken, sondern Menschen, die seinen Willen tun. Nur weil es sich gut anfühlt und geistlich klingt, heißt es nicht, dass es Gottes Willen entspricht. Ich finde, das klingt gut bei Saul. Den Herrn noch nicht um Hilfe gefragt. Ich bringe das jetzt da. Ich werde hier aktiv. Aber offenbar ist das nicht das, was Gott will. Auch wenn es sich noch so fromm anhört. Gehorsam. Gottes Willen für sein Leben erwarten und auf Gott warten können. Die Konsequenz ist, weil Saul nicht das Königtum Gottes respektiert, verheißt Gott, dass Saul das Königtum keinen Bestand haben wird. Saul akzeptiert nicht, dass Gott der König ist und dass er auf ihn zu warten hat, nimmt es selber in die Hand und Gott nimmt ihm das Königtum weg. Gott wird seinen Geist von Saul nehmen. Nicht hier, aber später, als Saul nochmal einen großen Fehler begeht. Heute haben wir das Privileg, dass Gott seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Nicht nur auf uns gelegt und wieder genommen, sondern in unsere Herzen hineingegossen. Das hat eine andere Qualität als zu der Zeit von Saul. Aber bei Saul war es eine vorübergehende Salbung mit dem Heiligen Geist für seinen Dienst. Und Gott nimmt diesen Geist wieder weg. Davor brauchen wir heute keine Angst zu haben, weil Gott in uns ist durch seinen Geist. Aber hier widerfährt es Saul. Das ist so die Vorgeschichte für heute eigentlich. Es ging vor 3 Wochen um diesen König Saul und um sein Herz und wie Gott ihm ein neues Herz gibt. Eigentlich alles, was er braucht, um das zu tun, was Gott möchte. Und trotzdem ist er nicht gehorsam. Und jetzt geht es um diesen Mann, der da eben angekündigt wurde. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, den Gott sich ausgesucht hat. Wir lesen darüber in 2. Samuel Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. 2. Samuel Kapitel 5. Danach zogen alle Stämme Israels nach Hebron zu David. Also es ist eine ganze Menge passiert zwischendurch. Viele Jahre sind vergangen. Und jetzt kommt diese Situation. Wir alle gehören zu deinem Volk. Schon lange selbst, als Saul noch unser König war, hast du das Heer Israel zum Kampf angeführt. Und der Herr hat dir zugesagt, du wirst wie ein Hirte mein Volk Israel führen und wirst der Anführer Israels sein. Und so schloss König David bei Hebron vor dem Herrn einen Bund mit den Ältesten Israels und sie salbten ihn zum König über Israel. Gott hat sich diesen Mann ausgesucht. Gott hat ihn erwählt, weil er nach seinem Herzen ist. Und jetzt, nach vielen Jahren, wird er offiziell zum König gesalbt. Wie verhält sich ein Mann nach dem Herzen Gottes? Wie unterscheidet er sich zu einem Mann, zu einem Menschen, der nicht nach Gottes Herzen lebt? Lesen wir weiter, ab Vers 17. Als die Philister hörten, also eine ganz ähnliche Situation wie bei Saul, dass David zum König über Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. Aber David erfuhr davon und zog sich in die Festung zurück. Die Philister kamen und schlugen ihr Lager im Tal Rephaim auf. Da fragte David den Herrn, soll ich hinausgehen und mit den Philistern kämpfen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr antwortete, ja, geh hinaus. Ich sorge dafür, dass du sie besiegen wirst. Eine ganz ähnliche Situation. David wird zum König gesalbt. Die Philister sind da, ein Kampf steht bevor. Und was macht David? Er fragt einfach Gott, was er machen soll. Er fragt einfach Gott, Hätte Saul das auch tun können? Einfach mal Gott fragen, anstatt die richtigen Dinge offenbar versuchen zu tun? Was macht David? Was zeichnet so ein Herz aus, was Gott gefällt? Er sucht die Beziehung zu Gott. Gott, was ist jetzt dran? Was soll ich tun? Ich will auf dich hören, auf deine Stimme, auf dich warten. Wofür schlägt dein Herz? Vor 2 Wochen hatten wir keine Kaffeemaschine da. Und ich hatte Gottesdienstleitung, habe alles bewegt, damit diese Kaffeemaschine hier hinkommt und habe verschiedene Leute losgeschickt, habe bei anderen Leuten Telefonterror gemacht, jemand ist durch Oldenburg gefahren, hin und her. Und wir haben diese Kaffeemaschine nicht zu fassen gekriegt. Dann haben wir alternative kleine Kaffeemaschinen besorgt und ganz viel Kaffee gekocht. Und um 10 vor 11 kam jemand mit dieser Kaffeemaschine. Und ich hatte schon mal an diese Person gedacht an dem Morgen. In diesem ganzen Hin und Her hatte ich den Eindruck oder den Gedanken, ruf doch mal die Person an. Warum soll diese Person die Kaffeemaschine haben? Wir müssen jetzt Kaffee organisieren. Wen rufe ich an? Wer kann noch was mitbringen? Hast du noch eine Kaffeemaschine? Kannst du zur Kaffeekachen kommen? Wir brauchen hier Kaffee. Um dann zu sehen, dass genau diese Person die Kaffeemaschine hat. Da predigt man darüber, dass man Gottes Stimme hören soll und hört sie dann selber nicht. Ich möchte das lernen, genauer hinzuhören und da, wo Gott zu mir redet, auch mal ruhig zu werden und nicht nur aktiv zu sein, zu handeln, zu organisieren, zu machen, zu tun, sondern zu fragen, Gott, was ist jetzt dran? Gott, was willst du? Da habe ich viel gelernt und ich hoffe, dass ich da weiter lerne. David fragt Gott. Und einige Verse weiter heißt es wieder, doch schon bald darauf kehrten die Philister zurück und schlugen ihr Lager wieder im Tal Rephaim auf. Vers 22. Und auch diesmal fragte David den Herrn, was soll ich tun? Und Gott sagt, greif sie nicht von vorn an, antwortete der Herr, sondern umgehe sie. Und wenn du dann Schritte hörst in den Kronen der Bäume, dann weißt du, dass ich dir vorangehe und dann leg los. Wow, Gottes Schritte, Gottes Herzschlag. Das passiert hier. Und ich finde das so spannend, dass David jetzt nicht sagt, diesmal weiß ich, wie es geht. Diesmal kriege ich das hin. Diesmal mache ich das auf meine Art und Weise. Sondern er fragt wieder den Herrn. Und David ist erfahren. David hat viele Kriege geführt. Und er fragt wieder den Herrn, was soll ich machen? Was ist dran? Er verlässt sich nicht auf sich selbst und seinen Verstand, sondern auf den Herrn. David sucht Gottes Rat. Er fragt immer wieder nach. Eine weitere Eigenschaft von David, Kapitel 6, Vers 14. Die Bundeslade, das Gehäuse für die 10 Gebote, die beiden Steintafeln, die einen unglaublichen Wert haben für das Volk Israel. Es ist die Bundesurkunde des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Diese Bundeslade wird zurückgebracht nach Jerusalem. Und David, Vers 14, macht Folgendes. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschutz. Diese Lade kommt, dieses Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk, der Gegenwart Gottes. Und David rastet aus und tanzt und legt los. Wir haben vorhin das Lied gesungen, so wie David vor dir tanzt und alle saßen ganz still und brav da. Und ich auch, dachte, muss man jetzt aufstehen, muss man sich bewegen, wie ist das jetzt hier? Und David, der fragt das alles gar nicht, sondern macht es einfach. Der springt auf und der ist begeistert von Gott. Der ist begeistert von Gott und tanzt los. Und es ist ihm völlig egal, wie sein Volk von ihm denkt. Ja, der große König, wie verhält man sich denn wohl? Und andere finden das nicht so toll. Vers 21 und 20. Wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Er hat sich vor den Mägden seiner Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Seine Frau wirft ihm das vor, Michal, die Tochter Sauls. Du hast dich blamiert. Wie peinlich ist das denn? Wie kannst du nur? Doch David gab Michael zurück. Ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israels gemacht. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal. und demütig von mir zu denken. Ich werde weiter vor dem Herrn tanzen. Das ist der Gott, an den ich glaube, von dem ich begeistert bin. Und da ist es mir auch mal egal, was andere darüber denken, in meine Gottesbeziehung. Da geht es immer nur um mich und Gott. Und wenn ich begeistert von Gott bin, dann lasse ich das raus. Auch wenn ich König bin. Auch dann. David erniedrigt sich vor Gott. Und er tanzt begeistert vor ihm. Und Gottes Herz scheint dabei höher zu schlagen. Wofür schlägt Gottes Herz noch? 2. Samuel, Kapitel 7. Dort wird beschrieben, dass David einen Tempel bauen möchte für Gott. Er sagt, hey, ich wohne hier in einem Palast und der allmächtige Gott, der wohnt in einem Zelt, das ist doch nicht in Ordnung. Das gebührt ihm noch nicht, das wird ihm nicht gerecht. Und er spricht darüber mit einem Propheten und Gott lässt ihm sagen, du willst mir ein Haus bauen? Du willst mir ein Haus bauen? Habe ich mich je beklagt, dass ich nicht zufrieden bin mit dem kleinen Zelt hier? Und trotzdem scheint Gott das zu würdigen, diesen Ansatz von David, dass er möchte, dass Gott groß rauskommt, dass Gott angemessen repräsentiert ist. Und dann dreht Gott das um. David sagt, ich möchte Gott ein Haus bauen und Gott sagt, brauchst du nicht, aber ich werde dir ein Haus bauen. Haus, ein Begriff für Familie, für Nachfolge, für ja, die Weiterführung des Königstums. Wenn Gott sagt, ich möchte dir ein Haus bauen, David hat ja schon ein Haus, hat ja schon einen Palast, dann bedeutet das, dass die Herrschaft von David Bestand haben wird. Gott respektiert das Königtum Gottes und Gott sagt, ich werde dein Königtum fortbestehen lassen. Ganz anders als bei Saul, der sich über den Ratus Gottes hinwegsetzt und dessen Königtum Gott beendet. Hier will einer, dass Gott groß rauskommt und Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass du groß rauskommst. Ich schließe mit dir einen Bund, der ewig Bestand hat. Noch einige Verse, Kapitel 7, Vers 18. Da ging König David hinein, setzte sich vor dem Herrn nieder und betete, wer bin ich, Gott, mein Herr, und wer ist meine Familie, dass du mich so weit gebracht hast? Und jetzt, Gott, mein Herr, gibst du mir und meinen Nachkommen zu allem anderen auch noch eine Zusage, die bis in die ferne Zukunft reicht. Du bist groß, Gott, mein Herr. Keiner ist dir gleich und es gibt keinen anderen Gott. Wir haben auch nie nur von einem anderen Gott wie dir gehört. David gibt Gott die Ehre. Er gerät nicht in die Versuchung, sich selber größer als Gott zu machen, Gott zu verlassen, als er an dem Höhepunkt seiner Macht ist. Er weiß, wer der Herr ist. Er weiß, wer der wahre König ist. Und das erkennt er an und er betet ihn an. Ich liebe die Bibel, weil das Bild nicht so stehen bleibt. Und weil sie nicht wie andere Geschichtsbücher Könige auf eine super Ebene stellt, ohne auch ihre Fehler darzustellen. Und genau das wird hier auch geschehen. David macht einen großen Fehler. Er nimmt sich die Frau eines anderen, begeht Ehebruch, um es zu vertuschen, auch noch Mord. Dieser Mann nach dem Herzen Gottes ist ein Mörder, ein Ehebrecher. Und die Bibel erzählt das schonungslos. Sie zeigt auch die Schattenseiten auf. Wie kann man trotzdem mit Schuld, Versagen und Sünde ein Mann, ein Mensch, eine Frau nach Gottes Herzen bleiben und sein? Als Gott David durch den Propheten Nathan mit seiner Schuld konfrontiert, rechtfertigt sich David nicht. Ah, die Frau, die hat so schön gebadet, da konnte ich nie weggucken. Und, ich bin doch der König, ich muss mal was. Und all die Jahre waren so anstrengend. Ein Fehler kannst du beim Wegsehen. Er erkennt sofort seine Schuld und bekennt sie vor Gott. Und er bittet darum, dass Gott ihn rechtfertigen möge, weil er das nicht kann. Und er bekennt, das, was ich getan habe, das ist nicht nur eine kleine Lappalie, das ist etwas zwischen mir und Gott steht. Und Gott, das kannst nur du ausräumen. Das kann ich nicht selber ausräumen. Menschen nach dem Herzen Gottes bekennen ihre Schuld und sie rechtfertigen sich nicht selbst, wie Saul das getan hat. Ja, da waren so viele Menschen. Und die Soldaten liefen weg. Und der Prophet kam nicht. Und ich wollte ja Gutes tun. Ich wollte ja dich um Hilfe bitten. Menschen nach dem Herzen Gottes bekennen ihre Schuld und bitten Gott darum, dass er sie rechtfertigt. Wie kann ich bei Gott für Herzklopfen sorgen? Wie kann ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein? Indem ich seinen Willen respektiere, indem ich gehorsam bin, indem ich mich frage, Gott, was möchtest du in der Situation? Wie möchtest du hier handeln? Wie kann ich bei Gott für Herzklopfen sorgen, indem ich ihn in mein Leben einbeziehe? Ihn frage, Gott, was willst du hier tun? Und nicht nur selber aktiv wäre und handle, sondern frage, Gott, was möchtest du? Ich möchte auf dich warten. Indem ich ihn in erster Linie versuche zu gefallen. So wie David, der vor der Lade hertanzte und Gott gefallen wollte, von Gott begeistert war und nicht den anderen Menschen. Indem ich seine Herrschaft anerkenne. Du bist Gott und ich bin ein Mensch. Ich bin dein Diener, ich bin dein Kind, ich möchte dir nachfolgen, aber du bist der Herr und ich werde dich anbeten und nicht meine eigene Leistung. Wie kann ich bei Gott für Herzklopfen sorgen? Indem ich meine Schuld bekenne, anstatt sie zu rechtfertigen. Gott, ich danke dir für deine Liebe, die du uns entgegenbringst, mit all unseren Fehlern und Schwächen. Ich danke, dass wir uns nicht selbst rechtfertigen müssen, weil du uns rechtfertigst, durch deinen Sohn Jesus Christus, der alle Schuld, alles Versagen, alle Fehler auf sich genommen hat, damit wir frei sein können und gerechtfertigt sind vor dir. Ich danke dir, dass du deinen Geist ausgießt, wenn wir dich in unser Leben lassen, wenn wir dich annehmen, Jesus Christus als Herrn und Retter anerkennen, dass du deinen Geist ausgießt und uns erneuerst und diesen Geist auch nicht mehr von uns nimmst. Du siehst, wo wir stehen, wo wir unsere Schwächen haben und wo wir Erneuerung brauchen. Du siehst jeden Einzelnen hier und ich bitte dich, dass du ihm darauf aufmerksam machst, wo du etwas verändern möchtest, wo du ihn mehr zu dem machen möchtest, was du in ihm siehst. Danke, dass du uns nicht allein lässt. Amen.